Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Knapp 18 Millionen Menschen leben in Nordrhein-Westfalen, etwas weniger als ein Viertel aller Deutschen. Da ist es nicht verwunderlich, wenn die zahlreichen Stichwahlen, die es heute in vielen nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden gab, auch von gewissem bundespolitischem Interesse sind. Mehr deshalb gleich zu Beginn dieser Sendung, in der wir auch das Leben und Wirken des SPD-Politikers Wolfgang Clement würdigen, der in der vergangenen Nacht gestorben ist.
Wolfgang Clement hat sich um unser Land verdient gemacht. Er hat als Wirtschaftsminister die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufstieg der letzten 15 Jahre mitgelegt. Das wird unvergessen bleiben.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier war das heute über seinen Amtsvorgänger. Außenpolitisch wird uns dann natürlich der neu aufgeflammte Konflikt um Bergkarabach beschäftigen, ebenso wie die Lage in Belarus und die Nominierung von Amy Coney Barrett als oberste US-Bundesrichterin. Köln, Düsseldorf, Dortmund, in vielen Städten an Rhein und Ruhr sind heute auf kommunaler Ebene die endgültigen Entscheidungen gefallen. CDU, SPD und Grüne haben das Ganze letztlich unter sich ausgemacht und die Grünen konnten etliche Kommunen erstmals für sich gewinnen. Die Details möchte ich nur mit unserem Landeskorrespondenten Moritz Küpper besprechen. Guten Abend, Herr Küpper.
Guten Abend.
Die Grünen haben erstmals richtig reüssiert, unter anderem in Bonn und Aachen. Sie haben den ganzen Tag verfolgt, Sie waren selber in Dortmund. Fangen wir zunächst einmal mit den beiden kleineren Städten, mit Aachen und Bonn an. War das schon erwartbar?
Naja, man hat zumindest damit gerechnet und es war letztendlich historisch. Die Parteispitze der Grünen, das ist Felix Banaschak und Mona Neubauer, die haben sich auf diese beiden Städte verteilt. Insofern haben sie vielleicht schon damit gerechnet und Bonn, ja, bekommt eine neue Oberbürgermeisterin, Katja Dörner, die Bundestagsabgeordnete, bisher Fraktionsvize der Grünen im Deutschen Bundestag. Sie gewann gegen den CDU-Amtsinhaber Ashok Sridharan. Das ist auf der einen Seite historisch, genauso wie Aachen, die Heimatstadt des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Da holte Sibylle Käuppen von den Grünen fast 70%, gewann also haushoch gegen den CDU-Mann Harald Bahl. Und dann haben wir auch noch Wuppertal, da gewann Uwe Schneidewind, ebenfalls ein Grüner, der allerdings von der CDU unterstützt würde. Insofern erstmals werden in Nordrhein-Westfalen nun Großstädte von grünen Oberbürgermeisterinnen und einem Oberbürgermeister geführt.
Ähnlich in Wuppertal ist es ja auch in Köln gelaufen. Das war, glaube ich, erwartbar mit Henriette Reker, die ja parteilos ist, aber von Grünen und der CDU unterstützt wird.
Genau, auch ihr Ergebnis ist mittlerweile amtlich. Sie hat gegen Andreas Kosicki, den SPD-Herausforderer, gewonnen. Es ist eines der letzten Ergebnisse, die hier reingekommen sind. Köln ist ja mit Abstand die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen. Insofern hat das Zählen dort etwas länger gedauert. Aber auch Henriette Reker bekommt eine zweite Amtszeit.
Dortmund und Düsseldorf waren heute auch zwei Hotspots. Sie waren selber in Dortmund. Da gab es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schildern Sie doch mal den Tag aus Ihrer Sicht.
Naja, es war durchaus Spannung da, denn Dortmund, das ist die Herzkammer der Sozialdemokratie über 74 Jahre lang. Seit 1946 war es nur SPD-Amtsinhaber dort und Thomas Westphal, der SPD-Mann, der Ulrich Sierau, dem amtierenden SPD-Oberbürgermeister, nachfolgen wollte, der hat es letztendlich knapp geschafft, hat gegen Andreas Holstein, den CDU-Herausforderer, gewonnen, der ja von den Grünen dann letztendlich vor ein paar Tagen noch eine Wahlempfehlung bekommen hat und so war die Hoffnung auf deren in dem Lager relativ groß und letztendlich flossen da heute Abend gegen 6:30 dann auch Tränen bei der CDU, denn man hatte sich wirklich Chancen ausgerechnet, erstmals Dortmund zu gewinnen. Düsseldorf haben Sie gerade eben angesprochen, da war es wiederum andersrum. Die CDU hat die Landeshauptstadt zurückgewonnen. Stefan Keller, aktuell noch Stadtdirektor in Köln, wird künftiger Oberbürgermeister, gewann gegen Thomas Geisel, den Amtsinhaber. Insofern war das auch ein Prestigeerfolg für Armin Laschet, den Ministerpräsidenten, endlich wieder die Landeshauptstadt. Die Union ist da ja ohnehin nicht so stark. Einzig Saarbrücken bisher im Saarland wurde von der CDU geführt. Insofern ist das jetzt nun Nummer zwei und könnte ihm vielleicht ein bisschen Rückenwind im Hinblick auf den Bundesparteitag im Dezember geben.
Sie sprachen es gerade an, Dortmund Herzkammer, nicht nur Dortmund, eigentlich traditionell das ganze Ruhrgebiet. Aber da schaut es heute ja auch ganz anders aus, wenn wir etwa auf Oberhausen oder auf Mülheim an der Ruhr blicken.
Genau, beides Städte, die die CDU verteidigt bzw. wiedergewonnen hat. Dazu hat die CDU ebenfalls in Münster gewonnen und auch den bevölkerungsreichsten Kreis der Bundesrepublik. Recklinghausen hat die CDU gewonnen. Auf der anderen Seite gelangen auch der SPD-Erfolge. Beispielsweise in Hamm, da gewann die SPD gegen den CDU-Amtsinhaber. Auch in Mönchengladbach, eigentlich eine urkonservative, eine CDU-Stadt, da siegte die SPD, bekommt mit dem 31-jährigen Felix Heinrich, den jüngsten Oberbürgermeister jetzt in diesem Bundesland. Und es gab auch noch weitere Erfolge, beispielsweise in Krefeld und Bielefeld. Also insofern ein gemischtes Bild heute Abend aus Nordrhein-Westfalen.
Vielleicht mit leichten Vorteilen doch für das, was alle ja schon lange diskutieren, für Schwarz-Grün oder doch eher ein Erfolg für Armin Laschet zusammengenommen. Was würden Sie sagen?
Naja, man kann schon sagen, dass es schwarz-grüne Tendenzen gibt. Über Bonn und Aachen haben wir ja schon gesprochen. Da waren jetzt die Grünen in Reinform sozusagen, eigentlich alles auch CDU-Städte. Aber es gibt eben auch diese gemeinsamen Kandidaten, wie eben in Wuppertal oder auch die parteilose Henriette Reker. Also insofern sind das durchaus Vorzeichen auf Schwarz-Grün. Zumindest ist klar, die Grünen, die mischen nun auch mit in den Großstädten, wenn es um die Führung dort geht.
Moritz Küpper war das. Vielen Dank. Und wir bleiben zumindest geografisch in Nordrhein-Westfalen, wo in der vergangenen Nacht der SPD-Politiker Wolfgang Clement in Bonn gestorben ist. Vielen ist er noch in Erinnerung als ein Gestalter, ein Antreiber, der sich oft mit seiner eigenen Partei anlegte, der oft cholerisch und polternd im Umgang war, auch mit den Medien. Vielleicht einer jener Macher, die der Sozialdemokratie heute so sehr fehlen. Er wurde 80 Jahre alt, hören Sie Klaus Remme mit einem Nachruf.
Für Journalisten konnte er unbequem sein, sein Geduldsfaden hatte ein Ende, manchmal ein frühes, wie hier gegenüber einem WDR-Kollegen.
Mir ist gesagt worden, Sie wollen mich nach der Ministerehrenkommission fragen und Sie glauben mir hier von Grünen und sonst wem was vorhalten zu können und von Amerika bis Deutschland. Ja, und lassen Sie mich mal aufhören, hören Sie mir mal zu, Sie sind doch wohl nicht zu retten. Sie glauben nur nicht mehr ständig hier dazwischen quatschen zu können. Was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?
Wolfgang Clement, geboren 1940 in Bochum. Ausgebombt, evakuiert, zurückgekehrt in eine zerstörte Stadt. Dann folgten gute Jahre. Frühe Erinnerungen, die er 2010 in einem ausführlichen Gespräch mit dem Deutschlandfunk schilderte.
Wir sind die klassische Wiederaufbaugeneration, die eigentlich den Aufschwung permanent erlebt hat. Und deshalb tun wir uns natürlich auch schwer, mit dem Abschwung umzugehen. Aber es ist die, ja, wenn Sie so wollen, die Wirtschaftswundergeneration.
Vergleichsweise spät, 1970, tritt Clement in die SPD ein. Er arbeitete an der Seite von Willy Brandt, geht dann von Bonn nach Düsseldorf, wird dort Chef der Staatskanzlei und 1998 Nachfolger von Johannes Rau als Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens. Zwei Jahre später holte er für die SPD 42,8%. Unvorstellbar heute, damals bedeutete das einen Verlust von über 3%. Eine politische Niederlage damals, die Magnetschwebebahn, das Großprojekt Transrapid.
Die Union hat aus oppositionellen Gründen den Transrapid gegen die Wand fahren lassen. Die Grünen waren sowieso dagegen, die waren gegen alles Große gewesen. Es gibt Projekte, bei denen sie vorneweg marschieren müssen, mit dem Risiko zu scheitern.
Die Grünen, sowohl in Düsseldorf als auch später in Berlin im Bundeskabinett, ein Dorn im Auge Clemens.
Ich bin eigentlich ein Sozialliberaler. Und so habe ich mich auch immer empfunden. So bin ich auch damals in die SPD gekommen. Mit Willy Brandt, mit Helmut Schmidt, das waren sozialliberale Zeiten. Aber ich habe das nicht durchsetzen können, um das klar zu sagen. Ein Wechsel weg von der rot-grünen Koalition war in der SPD nicht durchsetzbar.
Als Superminister für Wirtschaft und Arbeit ab 2002 steht Clement wie kaum ein anderer für die Durchsetzung der Agenda 2010 an der Seite von Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Wir sind über die 5 Millionen gegangen, was natürlich medial, emotional eine Katastrophe war, die SPD kaum verkraftet hat. Das hat ja dazu beigetragen, dann, dass die SPD sich so rasch wie möglich wieder von diesen Reformen verabschieden wollte, statt sie weiterzuführen.
2005 kam die Quittung an der Urne. Die SPD verlor das Kanzleramt, Wolfgang Clement seinen Ministerposten. Der wirtschaftsfreundliche Genosse kritisierte einen in seinen Augen zunehmenden Linksruck der SPD. Der inhaltliche Konflikt eskalierte im hessischen Landtagswahlkampf 2008. In einer Kolumne warnte Clement indirekt vor der Wahl der SPD. Es folgten Austrittsforderungen, Schiedsverfahren und sein Parteiaustritt Ende 2008. Als Sozialdemokrat ohne Parteibuch, wie er sich mal genannt hat, unterstützte Clement in den vergangenen Jahren die Liberalen. Als erste prominente Stimme war es dann heute auch FDP-Chef Christian Lindner, der kondolierte und Clement als Ehrenmann und Ratgeber würdigte. Wenig später bezeichnete der Bundespräsident Clement als Kämpfer für die soziale Marktwirtschaft. Die Bundeskanzlerin hob seine entscheidende Rolle an der Agenda 2010 hervor, Zitat, die uns den Weg aus der hohen Arbeitslosigkeit wies. Wolfgang Clement, 2010, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Wie ist das, wenn man in meinem Alter ist? Man hat Kinder, man hat Kindeskinder, man hat Verantwortung getragen, man hat manches versucht zu verändern und man ficht dafür, jedenfalls ich, dieses Land in eine möglichst weiterhin gute Zukunft geht.
Im Juli wurde bekannt, dass Clement an Lungenkrebs erkrankt war. Er hinterlässt seine Frau, 5 Töchter und 13 Enkelkinder.
Klaus Remme war das. Es ist 23.15 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Obwohl das mehrheitlich christliche Armenien und das muslimische Aserbaidschan im Jahr 1994 einen Waffenstillstand geschlossen haben, kommt die Region nicht zur Ruhe. Bergkarabach, das ist eine Enklave, in der mehrheitlich Armenier leben, umgeben von aserbaidschanischem Staatsgebiet. Doch ob christlich oder muslimisch, Religionen spielen nur vordergründig eine Rolle. Denn hinter den Kleinstaaten stehen mit Russland und der Türkei zwei geopolitische Größen. Schon ist aus Ankara markige Unterstützung zu vernehmen, während Russland und auch Deutschland zur Mäßigung mahnen. Unser Korrespondent Tilko Gries fasst die Geschehnisse von heute zusammen.
Armenien und Aserbaidschan werfen sich gegenseitig vor, in den Morgenstunden mit den Angriffen begonnen zu haben. Einig sind sie sich nur darin, dass Panzer, Artillerie und auch Hubschrauber eingesetzt wurden. Ein aserbaidschanischer Helikopter und einige Panzer seien zerstört worden. Verletzte soll es auf beiden Seiten geben. Aus der mit Armenien eng verbundenen Republik Bergkarabach, die international nicht anerkannt ist, werden auch tote Soldaten gemeldet. In der umkämpften Region wurden nach verschiedenen Angaben zudem mindestens 2 Zivilisten, eine Frau und ein Kind getötet. Auch dort soll es Verletzte geben. Die Zahlen sind von außen nicht zu überprüfen, weil es an unabhängigen Quellen in der Region fehlt. Gleichzeitig begannen beide Seiten mit ihren jeweiligen Informationskampagnen. Die armenische Seite verbreitete Bilder, wie aserbaidschanische Panzer zerstört wurden. Ähnliche Aufnahmen veröffentlichte auch Aserbaidschan. Baku meldete am Nachmittag zudem, auf von Armenien kontrolliertem Territorium 7 Siedlungen eingenommen zu haben. Dies entspreche nicht der Wahrheit, widersprach Jerewan. Die Präsidenten von Armenien und Aserbaidschan wandten sich in Ansprachen an ihre Länder. Hier Ilham Aliyev, Präsident von Aserbaidschan. Das Problem Bergkarabach sei für Aserbaidschan eine nationale Frage, sagte er im Verlauf seiner Rede. Man müsse die historische Wahrheit durchsetzen, wozu Baku die Absicht habe. Sein Gegenpart, Nikol Paschinyan, Präsident von Armenien, erklärte, Aserbaidschan habe die Hauptstadt Bergkarabachs angegriffen. Er warnte vor einem Krieg, der unabsehbare Folgen haben könne. Armenien und Bergkarabach verhängten das Kriegsrecht und ordneten die Mobilisierung ihrer Streitkräfte an. Ähnliches wurde für einige Provinzen in Aserbaidschan entschieden. Der armenische Journalist Artur Khachaturian ordnet im unabhängigen russischen Sender Dosht aus seiner Sicht ein. Diese Zusammenstöße und die Eskalation haben einen beträchtlichen Umfang. Nach Berichten von der Front, der Zahl von schweren Waffen, die dort nach armenischen Meldungen verwendet wird, kann man beurteilen, diese Eskalation ist sehr ernst. Noch ist es jedoch schwierig, einen Vergleich mit dem Jahr 2016 zu ziehen, als der sogenannte 4-tägige Aprilkrieg begann. 2016 starben Dutzende Menschen. Armenien hält seitdem einen Teil des aserbaidschanischen Territoriums besetzt. Bergkarabach erklärte sich für unabhängig.
Tilko Gries informierte. Immer wieder erreichen uns Bilder von Polizeigewalt aus Belarus. Wahllos werden friedliche Menschen mit Schlagstöcken und Tränengas traktiert, darunter auch alte Menschen, die sich kaum wehren können. Doch die Opposition in dem osteuropäischen Land gibt nicht auf, setzt weiter auf friedliche Proteste. Die Frage ist, wie lange Wladimir Putin dem Treiben noch zuschauen wird. Über den Tag in Belarus unser Korrespondent Florian Kellermann.
Die Organisatoren nannten die heutige Demonstration eine Amtseinführung durch das Volk. Mit ihrer Präsenz auf den Straßen von Belarus wollten die Protestierenden also zeigen, dass Svetlana Tichanowskaja in ihren Augen die neue Präsidentin des Landes ist. Sie war am 9. August gegen den damaligen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko angetreten und hatte die Wahl nach Einschätzung von Beobachtern gewonnen. Die Demonstranten spielten mit ihrer Amtseinführung auch auf den vergangenen Mittwoch an. Da ließ sich Alexander Lukaschenko erneut ins Amt einführen, zum inzwischen 6. Mal in einer von der Öffentlichkeit abgeriegelten Zeremonie. Die Polizei ging heute wieder mit Härte gegen die Demonstranten vor. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen. Die Menschenrechtsaktivistin Jana Goncharova sagte gegenüber Radio Svoboda: Die Polizei setzt immer öfter Mittel wie Tränengas und Blendgranaten ein. Häufig sehen wir auch Uniformierte ohne Abzeichen, die Schusswaffen mitführen. Direkt brutale Festnahmen habe ich nicht festgestellt. Die Festgenommenen werden abgeführt oder weggetragen. Am angespanntesten war die Situation in der Stadt Gomel an der Grenze zur Ukraine. Videoaufnahmen zeigen, wie die Polizei dort massiv Tränengas gegen die Protestierenden einsetzte und mit scharfer Munition zur Abschreckung in die Luft schoss. Lange hatte die Opposition auf ein Übereinkommen mit der Staatsmacht hingearbeitet, auf die gemeinsame Organisation von 9 fairen Präsidentschaftswahlen. Eine derart friedliche Lösung ist mit der Amtseinführung von Lukaschenko in weite Ferne gerückt.
Soweit Florian Kellermann. Grexit, Brexit, Dexit, die Wortschöpfungen, die das Verlassen der Europäischen Union buchstabieren, sie waren zahlreich in den vergangenen europäischen Krisenjahren, auch wenn nur der Brexit Realität wurde. Doch auch Nichtmitglieder der EU können betroffen sein, und so war das Wort vom Schwexit geboren. Denn wie das berühmte gallische Dorf ist das Nicht-EU-Mitglied Schweiz umgeben von EU-Staaten und mit ihnen komplett verflochten. Jetzt wurde in der Eidgenossenschaft über die Personenfreizügigkeit mit der EU abgestimmt. Ein Kern europäischen Zusammenlebens, der auch im Verkehr mit der Schweiz gilt. Mehr von Katrin Hondl.
Die Schweizerinnen und Schweizer haben klar Nein gesagt zur sogenannten Begrenzungsinitiative der rechtspopulistischen Volkspartei SVP. 61,7% stimmten gegen eine Kündigung des Abkommens zur Personenfreizügigkeit mit der EU. Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, begrüßte das Ergebnis der Volksabstimmung. Das Volk habe sich damit einmal mehr für solide und nachhaltige Beziehungen mit dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz ausgesprochen, so Justizministerin Karin Keller-Sutter am Abend. Der Vorsitzende der Christdemokraten, Gerhard Pfister, sprach von einem tollen Tag der direkten Demokratie. Mit fast 60% war die Wahlbeteiligung so hoch wie nur selten bei Volksabstimmungen in der Schweiz. Ein Erfolg der SVP-Initiative hätte weitreichende Folgen gehabt, da die Kündigung des Abkommens zur Personenfreizügigkeit auch das Aus bedeutet hätte für alle anderen bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU. Der Zugang des Landes zum europäischen Binnenmarkt stand auf dem Spiel. Nach dem klaren Bekenntnis der Schweiz zur Personenfreizügigkeit ist die nächste Herausforderung nun das geplante Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU, eine Art gemeinsames Dach für die bilateralen Verträge. Seit Ende 2018 liegt dafür ein Entwurf vor, der in der Schweiz heftig umstritten ist.
Donald Trump hat wieder einmal Nägel mit Köpfen gemacht. Nur wenige Tage nach dem Tod der liberalen Bundesrichterin Ruth Bader Ginsburg hat er mit Amy Coney Barrett eine Konservative vorgeschlagen. Mehr von Thilo Kössler.
Amy Coney Barrett ist seit 2017 Richterin am 7. Bundesberufungsgericht mit Sitz in Chicago. Sie ist Mutter von 7 Kindern und sie ist 48 Jahre alt. Damit wird sie die Chance haben, auf dem lebenslangen Posten einer Verfassungsrichterin am Supreme Court die Rechtsprechung der Vereinigten Staaten möglicherweise über Jahrzehnte mitzuprägen. Wird Amy Coney Barrett in diesem Amt bestätigt, wird die konservative Mehrheit im 9-köpfigen Richterkollegium dann mit einem Stimmenverhältnis von 6-3 festzementiert. Donald Trump lobte seine Kandidatin als einen der brillantesten und talentiertesten juristischen Köpfe im Land, wie er sagte, sie werde einen fantastischen Job machen.
You are very eminently qualified for this job. You are going to be fantastic. Thank you. Really fantastic.
Amy Coney Barrett gilt als ausgesprochen konservativ. Als praktizierende Katholikin ist sie Abtreibungsgegnerin und hat sich zudem als Kritikerin von Obamacare geoutet. Die Gesundheitsreform des Trump-Vorgängers soll bereits am 8. November im Supreme Court verhandelt werden. Trump gab sich überzeugt, dass das Anhörungsverfahren und die Wahl Barretts sehr schnell und einfach über die Bühne gehen werden.
This should be a straightforward and prompt confirmation. Should be very easy. Good luck. It's going to be very quick.
Tatsächlich haben nur zwei republikanische Senatorinnen erklärt, dass sie es besser gefunden hätten, wenn die Auswahl der Nachfolgerin der verstorbenen Richterin Ruth Bader Ginsburg so unmittelbar vor den Präsidentschaftswahlen vom neu gewählten Präsidenten vorgenommen worden wäre. Darauf hatten auch die Demokraten gepocht. Trump appellierte an sie, seiner Kandidatin ein respektvolles und würdiges Verfahren zu bereiten.
I further urge all members of the other side of the aisle to provide Judge Barrett with the respectful and dignified hearing that she deserves.
Amy Coney Barrett ging auf ihre Vorgängerin Ruth Bader Ginsburg ein und lobte sie für ihre Verdienste um die Gleichstellung der Frauen. Dennoch könnte der Gegensatz zu ihrer liberalen Vorgängerin gar nicht größer sein. Nicht nur mit Blick auf ihre Haltung zum Schwangerschaftsabbruch, sondern etwa auch mit Blick auf eine Reform des Waffenrechts. In ihrer Ansprache machte Barrett deutlich, dass sie der Rechtsschule der sogenannten Textualisten angehört. Sie orientieren sich streng am Urtext der Verfassung. Politische Kriterien dürften bei der Rechtsprechung keine Rolle spielen, sagte Barrett.
A judge must apply the law as written. Judges are not policymakers. And they must be resolute in setting aside any policy views they might hold.
Die Juraprofessorin geriet bereits vor 3 Jahren bei ihrer Anhörung für den Posten am Bundesberufungsgericht in Chicago in die Kritik wegen ihrer Mitgliedschaft in der äußerst konservativen katholischen Gemeinschaft People of Praise. Sie wird von ehemaligen Mitgliedern als sektenartig und autoritär strukturiert geschildert. Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein hatte ihr damals im August 2017 vorgehalten, dass ihre gesamte Haltung vom religiösen Dogma durchsetzt sei.
The dogma lives loudly within you.
Amy Coney Barrett hatte daraufhin geantwortet, dass ihre religiösen Überzeugungen der Ausübung ihrer Pflichten als Richter nicht im Wege stehen würden. Niemals werde sie ihren Glauben über das Recht stellen, sagte sie.
Thilo Kössler war das. Soweit unsere Berichte von diesem Tag. Wir kommen jetzt wie immer an dieser Stelle zu unserer Presseschau mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Zusammengestellt hat sie Milena Reimann. Vorgetragen werden sie von Martin Schaller.
Ja, gleich noch ein Blick in die USA, wo Präsident Trump die konservative Juristin Amy Coney Barrett für das vakante Amt am obersten Gerichtshof nominiert hat. Was für eine Kandidatin, findet die Rheinpfalz. Amy Coney Barrett ist keine Quotenfrau. Sie ist eine exzellente Juristin, die alles mitbringt, was es braucht, um am Verfassungsgericht der USA Richterin zu sein. Dass sie ihre Karriere auch ihrer politischen Gesinnung und ihrer konservativen juristischen Haltung verdankt, ist weder ungewöhnlich in den USA noch verwerflich. Die Rheinzeitung aus Koblenz verweist auf den Präsidentschaftswahlkampf. Strategisch gesehen ist Barretts Nominierung ein Volltreffer für Trump und die Republikaner, denn die Richterin ist eine überzeugte Abtreibungsgegnerin und könnte der bei Konservativen verhassten Gesundheitsreform Obamacare den Todesstoß versetzen. Alles, was mit dem aufräumt, was Trumps Vorgänger Barack Obama geschaffen hat, bringt Trump Pluspunkte, besonders bei Wählern, die, wie die Evangelikalen, immer wieder mit den bizarren Auftritten des US-Präsidenten und seinem zweifelhaften Moralsystem fremdeln. Die Frankfurter Rundschau warnt die US-Demokraten davor, eine Kampagne gegen Trumps Kandidatin zu fahren. Sie könnten wie zuvor beim Impeachment wieder als Verlierer vom Feld gehen und damit Trump im Präsidentschaftswahlkampf weiter stärken. Doch statt sich von Trump die Agenda diktieren zu lassen, sollten die Demokraten selbst in die Offensive gehen. Um nicht nur das kleinere Übel zu sein, könnten Herausforderer Joe Biden und sein Team skizzieren, wie sie das Land aus der Krise führen wollen. Kommentiert wird auch der Vorstoß von CSU-Chef Söder, die Zulassung für Autos mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 zu verbieten. Klingt ambitioniert, ist es aber nicht, finden die Nürnberger Nachrichten. Anderswo wie in China, dem größten Automarkt der Welt, ist die Debatte um Verbrenner oder E-Auto längst entschieden. Und auch in Deutschland wird sich das E-Auto durchsetzen, vielleicht eher später als früher, aber sicher lange vor 2035. In der Praxis dürfte ein Verbrennerverbot, von der politischen Signalwirkung einmal abgesehen, also kaum eine Wirkung entfalten. Für die deutschen Autobauer sei ohnehin nicht entscheidend, was Bayerns Ministerpräsident für Deutschland fordert, meint die Taz. Geht es um die Zukunft der Autoindustrie, ist China ausschlaggebend. Dort, auf dem größten Automarkt der Welt, geht es schon seit Jahren in großen Schritten in Richtung Elektromobilität. Seit vergangenem Jahr muss jeder Hersteller eine verbindliche Elektroautoquote erfüllen. Sie liegt derzeit bei 12%, soll 2025 auf 25% steigen und dann exponentiell. Egal, was Söder fordert, China treibt die Autobauer schon jetzt vor sich her. Und die Süddeutsche Zeitung erinnert daran, dass Söder zugleich für eine Kaufprämie für Fahrzeuge mit modernem Verbrennungsmotor plädiert. Der Hybridpolitiker Söder trommelt überall gleichzeitig und alle dürfen mal wieder rätseln, wer dieser Mann wirklich ist. Der Klimaschützer, den er inzwischen so gern herauskehrt, oder doch nur ein Blender.
Danke, Martin Schaller. Und damit endet dieses Journal von Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Detlef Karg. Kommen Sie gut durch diese Nacht.